Funktioniert.
Hallo, ich werde mich so ein bisschen versuchen, hier hinzustellen, dass ich nicht hinter dem Rednerpult so verschwinde und trotzdem so ein bisschen sehen kann, wo ich bin. Das Thema heute ist Serve the Lord. Und wir werden am Anfang kurz in die Bibel schauen. Wir werden aber auch ein bisschen versuchen, in die Wissenschaft zu schauen. Und werden versuchen, auszuloten, wie ich als Christ, besonders auch als wie wir als Eltern, mit dieser neuen Situation, in der wir nun nach der digitalen Revolution stehen, umgehen können. Und ich würde euch noch ganz kurz zwei, drei Sachen zum Weißen Kreuz sagen, nur so, dass ihr wisst, wer wir auch sind. Wir sind ein Seelsorgerverband mit ungefähr 200 Beratungsstellen, wo die Menschen im Bereich Sexualität und Liebe Hilfe finden. Und wie ihr seht, haben die Menschen einfach in eurer Region viel mehr Probleme als im Rest der Republik. Ja, die Menschen im Osten sind da kerngesund. Wir haben natürlich, sind immer angewiesen, auf was an Menschen kommt zu uns, die eine Beratungsstelle aufmachen möchten. Ja, also wenn ihr irgendjemanden kennt, der in einem intimeren Thema Schwierigkeiten hat, könnt ihr gerne an uns verweisen. Und das Zweite, was wir machen, wir versuchen darauf hinzuweisen, für Christen wie auch für normale Menschen, aber schon Schwerpunkt Kirche Gottes, wie man an diesen Themen gar keine Seelsorge erst braucht. Wie also Beziehung, Sexualität und Liebe gut gelingen kann. Mit verschiedenen Veröffentlichungen und auch Vorträge, Predigten, das ist so unsere Aufgabe. Und wenn ihr die Arbeit ganz toll findet, könnt ihr gerne den Zettel mitnehmen und uns etwas spenden. Okay, das ist also das Weiße Kreuz und ich bin da eigentlich der Jugendreferent und habe angefangen, mich immer mehr und mehr auch in diese modernen Medien reinzudenken. Der Ausgangspunkt der Predigt heute ist aber Nachfolge. Ihr findet das folgende Bild auch auf den Handouts, die bei euch, ich glaube, auf jedem zweiten Platz liegen, oder? Ist das richtig? Hier gibt es noch ungefähr 7, 8. Wer gar keins bekommen hat, kann sich hier noch vielleicht melden. Dabei geht es mir jetzt einmal darum, Nachfolge zu verstehen als die Rückseite, und zwar die menschliche Rückseite der Gnade. Inwiefern ich also in meinem Verhalten, meinem Wesen, meinem Sein ein Spiegel bin dessen, dass Gott mich zu sich als Kind genommen hat und berufen hat. Gewissermaßen ist also in der Nachfolge, beantworte ich Gottes bedingungslosen, ganz wichtig, Zuspruch in einem geänderten Anspruch an meine Lebensweise. Und das äußern Menschen nun unterschiedlich. Und ich glaube, da haben wir auch ein weites Feld, in welcher Weise wir den Fokus unserer Nachfolge legen können. Da gibt es Christen, deren Fokus ist im Bereich Lebensstil und Ethik. Die wollen wirklich ein Vorbild sein für die Christenzunft. Die wollen wirklich Jesus ähnlicher werden, das Richtige tun, das Falsche lassen. Da geht es um die Ethik und den Zusammenhang von Ethik und einem Lebensstil als Christ. Der zweite Fokus, den Menschen oft setzen, ist, die wollen in allererster Linie auf Gott fokussiert sein. Die wollen ihn anbeten, die wollen sein Wort mehr und mehr verstehen, wollen in einer persönlichen Beziehung mit ihm stehen und ganz zuallererst mal seinen Willen und seine Ehre anvisieren. Jetzt merken wir schon, machen die das nicht alle beide? Klar. Aber ich merke schon, dass es gewissermaßen Bereiche von Nachfolge gibt, wo Menschen mehr PS unter der Haube haben als in anderen Bereichen und auch wo, glaube ich, Gott unterschiedliche geistliche Herzen schlagen lässt. Das wird jetzt noch deutlicher. Es gibt Menschen, die leben ihre Nachfolge noch mehr, indem sie sich in den einzelnen Menschen in ihre Umgebung hineingeben, den sie zum Glauben führen wollen, ja, und indem sie immer wieder das Evangelium erklären. Ich habe da so einen Freund, der liebt es, zu zweit mit Menschen Bibel zu lesen. Der jagt sein ganzes Leben hinter den Menschen her, die zu finden, die bereit sind, mit ihm Bibel zu lesen. Ganz toller Typ so. Ist fast jeden Tag auf der Straße, um diese einzelnen Menschen zu finden. Oder Diakonie, wir wollen Gutes tun, Schwachen helfen, seelsorgerliche Lasten auch Menschen abnehmen helfen. Der vierte Fokus ist gewissermaßen, ich will die Gemeinde unterstützen. Meine Nachfolge äußert sich besonders daran, dass ich diese Braut Christi ein bisschen weniger runzlig dastehen lasse. Ja, und ich versuche Gemeinde zu entwickeln, ich fördere geistliche Gemeinschaft oder ich supporte einzelne Christen, dass sie vorankommen und in Jüngerschaftsprozessen oder Ähnliches sich entwickeln. Und der fünfte Fokus, und ich denke, der wird oft vergessen, ist, ich will gar nicht so sehr die Christenheit zurichten, sondern ich will die Welt ein bisschen besser machen, als sie ist. So die Pfadfindergesinnung, wenn man so will. Und ich habe eine Berufung, erstmal nur Mensch zu sein, einen Bauernhof zu führen, aber eben als das ein guter Christ zu sein und zugleich meinen weltlichen Auftrag als Mensch, diese Welt zu bebauen und urbar zu machen, auch nachzukommen. Aber eben darin will ich Licht und Salz sein, die Gesellschaft verbessern, christliche Werte stärken und Unrecht verhindern. Man kann das sicherlich noch weiter durchbuchstabieren, aber sicherlich wird bei dem einen oder der anderen jetzt an einer Stelle sagen, ja, das ist mein Fokus in meiner Nachfolge. Und jetzt ist die Frage, und damit sind wir jetzt bei Serve the Lord, ob diese kleinen Dinger hier uns eine Hilfe sind, diesem Fokus mehr zu entsprechen oder eine Versuchung, das weniger zu tun. Du kannst also jetzt einmal ganz kurz für dich innehalten und überlegen, was ist ein Fokus, den du in besonderer Weise siehst in deiner Nachfolge und ist jetzt das Medium, Handy, Smartphones, Playstations, PCs, was auch immer, eher etwas, was diesen Fokus stärkt, was dem dient, das ist möglich, ich will das nicht verteufeln, oder ist es eher etwas, was in Konkurrenz oder Blockade dazu steht? Ja, kannst vielleicht mal kurz ein, zwei Minuten für deinen Hauptfokus für dich kurz nachdenken. Darfst ja auch eine Notiz machen auf deinen Zettel, falls du noch einen Unplugged-Stift mit dabei hast. Okay, die ganze Logik dieses Modells, die kommt auch ein bisschen von Paulus her. Der schreibt nämlich im 1. Korinther 3, und da bezieht er sich auf Apollos ursprünglich, und dass der eine pflanzt, der andere gießt und erntet. Da argumentiert Paulus ganz ähnlich. Er schreibt ja an die Korinther, denn wir, Apollos und Paulus, sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber, liebe Mitchristen, seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich habe den Grund gelegt. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich finde das eine faszinierende Logik. Ja, Paulus sagt, wir alle haben durch Paulus oder andere Mitchristen einen Grund in Jesus Christus gelegt bekommen, ein gutes, solides Fundament, einen Boden in unseren Acker. Aber wie wir auf diesen Acker jetzt aufbauen, das ist jetzt unseres. Das ist jetzt Rückseite dieser Gnade, unser Anspruch an unser Leben als Christ. Und dann schreibt Paulus, können wir unterschiedlich drauf bauen. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden und dann bezieht er sich noch aufs Feuer und so weiter und so fort. Das heißt also, in unserer Nachfolge sind wir dann berufen, einen vernünftigen Ackerbau zu betreiben, einen vernünftigen Bau als Tempel Gottes, der wir sind, in unserer Nachfolge abzugeben. Und insofern kann man sich schon mal fragen, sind Medien jetzt etwas, was die Ernte des Ackers, der ich selbst bin, erhöhen oder die Strahlkraft dieses Tempels? Und dazu möchte ich jetzt anfangen, die Medien zu verstehen mit euch. Und damit steigen wir jetzt richtig rein in eine Art Medien, eine kleine Mini-Vorlesung. Ja, Medien verstehen, was sind Medien? Und zunächst möchte ich euch versuchen, die Funktion von Mediennutzung, wie ich sie ganz viel erlebe in Seelsorge und mit Jugendlichen, mit denen ich arbeite, zu verstehen. Wir stellen uns jetzt also mal vor, es gibt hier einen Raum in dem Leben von, sagen wir mal, Björter, ja, das ist Björter, der hat so ein ganz normales Leben, das nennen die Zocker übrigens das Real Life, das findet so selten statt, da hat das einen Namen bekommen, das echte Leben. Ja, und hier drin nun also erlebt er bestimmte Dinge. Und Medien können im Zusammenhang mit diesem Raum eigentlich besonders vier Funktionen einnehmen. Die erste Funktion, die nenne ich mal die Parallelwelt. Medien sind hier wie so ein Portal, wo wir in unserem Zimmer sitzen. Wir gehen durch das Portal und sind direkt bei Stan. Hey Stan, was machst du heute? Wir sind aber eben auch in diesem Portal gewissermaßen abgebildet zu der echten Welt. Meine echten Freunde sind auch da. Wenn ich in der Schule gemobbt werde, werde ich wahrscheinlich auch online gemobbt. Also wird immer so getan, als wäre Cybermobbing so eine ganz besondere Art des Mobbing. Meistens ist das nur eine Verlängerung des normalen Mobbings. Ja, also gewissermaßen der echte Raum findet in einem virtuellen eine Art Abbild und oft auch Verkürzung, die hilfreich ist. Jetzt kommen wir zu Raum 3 und den finde ich noch spannender. Da würde ich sagen, Medien sind so eine Art Chill-Out-Area. Oder ich nenne sie auch gerne als gemütliches Klo, wo wir Menschen hingehen können und all das ablassen, was uns belastet, was uns zu viel ist in dieser Welt. Man kann es auch als emotionale Dusche nennen. Ja, ganz viele beschreiben, dass die sehr anstrengende Berufe haben. Ich kann abends nicht einschlafen, aber ich brauche so eine Stunde Läuterung am Fernseher, der mir mal die ganzen überfordernden Emotionen abspült und Eindrücke und dann grunze ich weg. Ja, also das ist gewissermaßen so ein bisschen die Chill-Out-Area und damit auch verbunden, hier geht es um Gefühle, meistens sind Medien garantiert okay, always okay. Ganz selten haben wir irgendwie Medien konsumiert und denken danach, war das genial, das merke ich mir für Jahre, was für eine tolle Zeit. Aber ganz selten sind Medien auch, dass wir danach sagen, das war ja voll fürs Klo, das war ja total, die haben überhaupt nichts gebracht. Insofern sind Medien gewissermaßen eine emotional sichere Bank. Und in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens ist es nicht so. Wenn du jemanden besuchst, dann ist es vielleicht sehr, sehr langweilig bei dem oder sehr, sehr toll. Aber es gibt ganz viele Dinge des Lebens, wo es eben nicht always okay ist, sondern mal auf, mal ab. Wir leben gewissermaßen emotional so ein bisschen im Risiko. Mal wird es ja gut, mal wird es ja schlecht, das gehört zum Leben dazu. Und das macht natürlich auch eine Attraktivität von Medien aus, immer okay zu sein und mich immer so ein bisschen von Hoch- oder Tiefspannung auf Mittelmaß transformieren zu können. Soweit nachvollziehbar, oder? Wir erkennen besonders, für die Jungs im Alter von 14, 15 sind Medien auch deswegen so äußerst attraktiv. Und auch teilweise für die Mädels, da ist es oft dann das Schreiben. Die schreiben sich in einen erträglichen Zustand und die Jungs zocken sich eben oft erstmal nach der Schule in ein erträgliches Maß. Aber damit entwickelt der Mensch eben auch nicht Bewältigungsmechanismen für diese Gefühle, die zwischenmenschlicher sind. Jetzt kommen wir zu Raum 4. Das ist sozusagen das, was ich am spannendsten finde. Den nenne ich mal die alternative Welt. Und hier ist es nicht mehr, dass Medien ein Abbild des echten Lebens sind, sondern eine Gegenwelt. Eine Welt, an der ich normalerweise keinen Anteil habe. Ich beobachte das ganz stark bei den Serien. Die Serien vor 10 Jahren waren ähnlicher unserer Welt. Außer vielleicht Star Trek, was schon immer ein bisschen schräg war. Aber ganz viele Serien, die heute sind, die lassen den Zuschauer wirklich abtauchen in andere Identitäten. Man lebt als Prostituierte eine Serie oder als behinderter Mensch oder was auch immer. Es gibt ganz viele Serien, die wirklich gestrickt sind, Charaktere, Identitäten, Welten zu erschließen. PC-Spiele sind heute oft Open-World-Games. Das heißt, du hast nicht mehr eine Handlung, die du nacheinander runterspielst, sondern du hast Entscheidungsbäume oder du kannst die ganze Welt betreten und damit mal als Pirat durch die Welt gehen. Bis hin auch zur Pornografie, wo dem Menschen oft eine Welt zur Verfügung steht, die eben in unserem Alltag nicht da ist, die von Ekstase geprägt ist und wo wir auch andere Identitäten einnehmen. Im echten Leben gehen andere über meine Grenzen hinweg. Dort bin ich dominant und fordernd in meiner Fantasie. Und so auch in vielen Computerspielen nehme ich eine Identität an in dieser alternativen Welt, die ich sonst nicht habe. Der picklige 14-Jährige, der im Sport zuletzt gewählt wird, läuft in der Regel als so ein Muskelpaket durch diese Welt mit so einem riesen Hammer und erschlägt irgendwelche anderen. Ja, also hier wird auch etwas kompensiert und es ist eine alternative Welt. Und Raum 5, würde ich sagen, dann sind Medien eine Art Werkstatt. Dort ist es also etwas, eine Art Hilfsmittel, Stütze, Lastverminderer für dieses echte Leben. Ich kann was vorbereiten, ich kann was recherchieren, ich kann meine Sachen da verwalten, meine Zeitmanagement machen. Bis hin zum Beispiel, ich kann Teenager, Beispiel Sexualität, dort etwas über Sexualität lerne, indem ich Wikipedia-Artikel, manchmal gut und manchmal schlecht sind, lese. Hier geht es also um so einen Werk statt Charakter. Und das, glaube ich, besonders Neue an den Medien ist, dass ein Werkzeug zur Bewältigung des Lebens zugleich all das andere sein kann. Das war in den Jahrhunderten vorher nicht so. Da hast du als Bauer deinen Pflug gehabt und anschließend bist du heimgegangen und hattest deinen blöden Pflug nicht dabei. Ja, und hier heutzutage haben wir immer alles. Und damit komme ich zu einer Art Grundsatz. Medien brauchen eigentlich einen starken, inneren, inwendigen Menschen. Denn sie sind immer zugleich Werkzeug und Versuchung. Und das ist so etwas Neues, was eigentlich dieser Mensch heutzutage braucht. Folgendes Bild, was ihr auch auf den Handouts findet, drückt das, finde ich, ganz gut aus. Viele Menschen, die sehr viel Zeit mit Medien verbracht haben und besonders in diesem emotionalen Bereich viel waren, erleben sich so. Ihr Herz sagt ihnen eigentlich, du solltest frei sein, aber ihre Gewohnheiten und die Bahnungen ihres Gehirns, die oft mit diesen vielen starken Gefühlen auch verbunden sind, ziehen sie immer wieder in den Mediengebrauch rein. Oder ihr Verstand sagt ihnen, du müsstest deine Zeit anders nutzen, du müsstest andere Bereiche lernen, aber ihr Herz hängt noch an den Medien, was ihnen so viel auch ermöglicht und zugänglich macht. Und in dieser Zerrissenheit, ja, sind wir so ein bisschen, ja, weniger, mehr, loslassen, festhalten, sowas in dieser Richtung. Und jetzt komme ich zum zweiten Gedanken, zur zweiten Frage. Was nun hat das für einen Effekt? Welche Effekte hat Mediennutzung? Hilft es unserem inwendigen Menschen oder nicht? Und hier können wir die Effekte verstehen, zum einen als Wirkungseffekte. Ich übersetze mal, Fernsehen macht blöd. Das wäre ein Wirkungseffekt. Oder wer mehr Shooter spielt, ja, also Ego-Shooter, wo es ums Abschießen geht, hat eine bessere Hand-Augen-Koordination und kann besser operieren. Stimmt tatsächlich. Ja? Also wenn du zum Chirurgen gehst und eine schwere Operation hast, kannst du mal fragen, ob er ein Zocker ist. Also wir, etwas bewirkt etwas. Natürlich brauchen wir dieses Maß an Hand-Augen-Koordination eigentlich fast nie, außer wir sind vielleicht Chirurg und müssen durch irgendwelche Wehen mit einer Kamera fliegen. Der zweite Effekt, und den halte ich für den noch wesentlicheren, ist Unterlassungs- oder Verdrängungseffekte. Ich würde eigentlich etwas anderes tun, wodurch ich etwas anderes lerne, aber stattdessen investiere ich Lebenszeit und Energie in Medien und lerne dann bestimmte Dinge nicht. Ja, zum Beispiel hier ist das eine Untersuchung jetzt von Kindern, die sollten Bilder malen, so im Alter von circa 3 Jahren. Und Kinder, die bis am Tag maximal 1 Stunde Fernsehen oder die mindestens 3 Stunden pro Tag Fernsehen in diesem Alter. Ja, und man stellt fest, ja, ich glaube, sie waren ein bisschen älter als 3, das kann ich nicht mehr genau wiedergeben. Je mehr die Kinder schauen, umso schwieriger fällt es ihnen zu malen, weil diese sensomotorische Integration einfach noch nicht so gut gelungen ist, Hand, Augen und Ähnliches zusammenzubringen und weil auch die Welt anders erlebt wird. Ja? Keine Hände, Hände. Und hier gehen die Forscher eher davon aus, dass es also eine Art Verdrängungseffekt ist oder auch Gewalt im Spiel. 10-jährige Jungs, die Spiele ab 18 spielen, also in der Regel Ballerspiele, werden in der Tendenz schlechtere Schulnoten bekommen in der nächsten Zeit. Ja, ganz egal, wie gut sie vorher waren, es wird sich tendenziell ein bisschen verschlechtern. Und hier gehen die Forscher auch eher davon aus, dass praktisch dieses Spielen, diese krassen Gefühle, das eben Gelernte verdrängen. Und ich eben nicht nochmal Französisch-Vokabeln sacken lasse, wenn ich Handgranaten in den 3. Stock werfe. Was für mich Sinn ergibt. Ja, das heißt aber nicht, dass Handgranaten in 3. Stöcke werfen jetzt dumm macht, sondern es geht um diese Verdrängung. Und ich möchte das mal versuchen, in folgendem ganz einfachen Bild darzustellen. Das findet ihr auch auf euren Handouts. Und damit arbeite ich auch wirklich teilweise mit Schülern schon in ganz jungen Klassenstufen. Aber ich finde das in dieser Einfachheit sehr paulinisch, was wir gerade auch hatten. Der Mensch, der du heute bist, der bist du wahrscheinlich, der du früher warst. Plus alle Prägungen, deine Anlage von früher mit allen Entscheidungen, Erfahrungen, Prägungen von heute, von früher zu heute ergibt dich gewissermaßen. Und wenn ich das weiter durchbuchstabiere, bedeutet das, der künftige Mensch ist wahrscheinlich der, der du heute bist, plus alles, was du an Prägung, Erfahrung, Entscheidungen, Förderungen erleben lässt, dich selbst. Und ich glaube, es hat Gott gefallen, dass er uns Menschen in besonderer Weise in diesen ganzen Bereichen Charakter, Hirnentwicklung, Fähigkeiten, Wissen wachsen lässt, wenn es schwer ist. Gewissermaßen stellt sich dem Menschen in den Weg eine Krise, eine schwere Lernaufgabe. Der Erik Erikson, ja, in seinem psychosozialen Modell der Entwicklung von Menschen spricht von 8 Krisen des Menschen, durch die er geht und darin reift. Ja, und in diesen Herausforderungen wächst ganz viel noch mit. Zum Beispiel der Führerschein, der ist teuer, der ist risikoreich, der dauert eine Weile. Und da drumherum, wenn ich den meistere, lerne ich noch vieles mehr. Einem älteren Menschen zuhören, nämlich dem Fahrlehrer, zu lernen, zu sparen, auch demütig zu sein, weil du weißt nie, was passiert in diesen 45 Minuten, ich weiß gar nicht mehr, wie lang. Ja, also gewissermaßen ist das, also weil es so schwer ist und so teuer ist, ein riesengroßes Lernfeld. Und dann, wenn es schwer ist, kriegst du die große Belohnung hinterher und der Führerschein bedeutet viel. Französisch Abitur machst, viele Jahre lernen, fette Belohnung. Musikinstrument lernen, zäh Jahre, viel Training, außer du hast eine große, große Salbung. Und dann hast du was. Du hast ein Handwerk gelernt. Oh, 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 das wird erstmal mühsam sein. Aber wenn du ein Meister bist, dann bist du wahrscheinlich eine gereifte Persönlichkeit. Und dann bedeutet dir das viel. Und ich habe den Eindruck, dass Medien diese Logik umkehren. Dass es dem Wesen von Medien entspricht. Dass sie nicht erst uns Mühe abverlangen und dann einen großen Bonus bringen, sondern uns erst einen Bonus bringen, bevor wir Mühe hatten. Ich merke das bei den Spielen von heute. Ich weiß nicht, ob ihr so Handyspiele kennt. Du kriegst ständig Belohnungen. Du lockst dich ein, 10 Kristalle, bim, klickst auf irgendwelche Felder, erntest irgendeinen Schrott. Ständig kleine Belohnungen, ohne dass du irgendwas leistest. Ehe ich zum Beispiel meinen ersten Kuss hingekriegt hätte, 8. Klasse, habe ich einige Hausaufgaben gehabt, weil ich war ziemlich zurückgeblieben. Ja, bis 16 habe ich Playmobil gespielt und bin in den Wald gegangen. Dann habe ich den ersten Kuss völlig vergeigt, aber ich habe viel drumherum an dieser großen Hürde gelernt. Das Anbahnen online ist anders. Es ist fast wie, ich bin schon vertraut, ich kann schon intim schreiben, bevor ich diese schrecklichen letzten 5 Meter gegangen bin, um sie zu fragen, ob sie ein Eis mit mir essen geht. Ja? Und, oder Pornografie, ein Klick und ich kriege die Illusion von absoluter Intimität, ohne die Investition, die Intimität eigentlich mit sich bringt, gegangen zu sein. Und ich glaube praktisch, wenn Medien eigentlich diesen starken, inwendigen Menschen brauchen, haben sie leider zugleich das Potenzial, diesen inwendigen Menschen zu schwächen. Indem wir weniger Frustration aushalten, weniger lange Lernkurven zulassen, was die Lehrer der Republik auch von vorne bis hinten uns immer als auch bezeugen. Und wir lernen zum Beispiel, dass das, was so das motivationale System im Menschen genannt wird, der sitzt hier vorne unter der Stirn, der sogenannte Frontallappen, der Selbstdisziplin, Planen, langfristiges Denken und all das ermöglicht, dass der gewissermaßen weniger PS hat. Und zugleich nenne ich den gerne auch mal den Paulus in uns, das ist der innere Zuchtmeister, auch für Nachfolge. Wenn es in Gemeinde mal zäh ist, wenn wir was verarbeiten, was durchdringen müssen, wenn in der Ehe vielleicht auch schwierig ist, dann brauchen wir eigentlich einen starken Frontallappen. Und Medien aber, und das ist recht gut dokumentiert, schwächen eher diesen Frontallappen, Impulskontrolle, also sich selbst auch zurückzunehmen. Soweit also würde ich schon die Vermutung anstellen, dass diese hohe Bequemlichkeit der neuen Medien tendenziell uns keine Hilfe ist für Nachfolge und für Charakterentwicklung. Obwohl sie natürlich ein ganz tolles Werkzeug für viele sind. Ich würde jetzt einen ganz kurzen Exkurs zur Pornografie machen, weil das Thema ist, wo ich mich einfach am besten auskenne und ich schon feststelle, dass das eine besondere Tiefe hat als, sagen wir mal, Konkurrenz zur Nachfolge. Und zwar in der Sexualität, Sexualwissenschaft geht man davon aus, dass der Mensch ein bisschen wie ein hohler Zahn ist in seiner Psyche. Und oft haben wir Menschen irgendwo einen Mangel. Und Sexualität kann diesen Mangel super ausgleichen. Der Wunsch nach Geborgenheit, bam, Sexualität mit deinem Ehepartner, du fühlst dich geborgen. Der Wunsch nach Annahme, Sexualität. Der Wunsch nach Wirksamkeit, was Selbstwirksamkeit, Potenz in der Sexualität beantwortet. Du kannst also, was immer deine Lebensfragen sind, sie vielleicht oft beantwortet finden in der Sexualität. Ich würde das erstmal nicht schlecht sehen. Ich denke eher, dass Gott sich das großartig ausgedacht hat, ja, und auch Menschen beschenken will in der Intimbegegnung, dass wir da so wie ein bisschen einen kleinen Trost haben für dieses Leben. Und Gott praktisch, obwohl er unser Versorger ist, unser Tröster ist, sagt er, nö, ich baue in der Sexualität einen Konkurrenztröster auf, da könnt ihr euch auch beschenken an mir vorbei. Finde ich eigentlich krass. Aber eben auch zugleich kann Sexualität benutzt werden, um nicht regulierte Emotionen wegzutrösten. Stress, Frust, Demütigung. Nicht ohne Grund sind so viele Bordelle direkt neben Glücksspielcasinos. Haufen Kohle verzockt. Ich brauche direkt wieder einen emotionalen Ausgleich. Und das zeigt so ein bisschen, dass natürlich Sexualität auch eine Tendenz hat, vergötzt zu werden. Dass ich einen Tröster hier habe oder etwas, was mir auch meinen Mangel erträglich machen soll. Und wenn ich das viele Jahre mache, ich erlebe hier einen Mangel, ja, in meiner Fantasie habe ich diesen Mangel nicht, sondern bin vielleicht besonders mächtig, potent, denkt an die Alternate World, ja, die alternative Welt, und dann entwickelt sich hier gewissermaßen ein Trost und aber auch Erregungsmuster, und das wird dann wie so ein Märchen, ein Drehbuch, ein Skript, was ich mit mir mitnehme, was ich mit mir habe, und was ein Teil meiner Sexualität ist. Und Sexualität hat einen ganz starken Lerncharakter, das ist besonders wichtig jetzt für die Eltern. Sexualität ist wie so eine Tulpen- oder Narzissenzwiebel, die hat viel Kraft, die bricht dann in der Pubertät durch die kalte Decke des Bodens, blüht und irgendwann bringt sie Früchte. Sie hat eine ganz starke biologische Basis, aber wie eine solche Pflanze wächst, ist sensibel für Umwelteinflüsse. Und genauso ist die menschliche Sexualität sehr variabel und variantenreich und offen für Kultur und Lebenserfahrung und Prägungen. Das sehen wir auch in den Kulturvergleichen, Studien. Es gibt ganz schräge Sexualitäten. Das heißt, ich viele afrikanische Kulturen, die haben zum Beispiel Beißen als erotisches Inventar. Ich ganz zufrieden bin, dass meine Frau das noch nicht für sich entdeckt hat. Ja, also es gibt also schon auch eine große Prägbarkeit des Menschen. Und Sexualität kann auch wachsen, so dass das gar nicht förderlich ist. Und manchmal kommen Menschen zu uns in der Seelsorge, die erleben sich eher so, ich habe hier was in meinem Leben, das hat einen Rahmen eingenommen, eine Form angenommen, ich kann das nicht mehr bewältigen, jetzt suche ich Hilfe, aber dann blicken sie eben auch schon auf viele Jahre in der sexuellen Lebensweise zurück und dann hat es, ich sage jetzt mal so, auch Jesus schwerer, etwas zu verändern, und dann sind das oft richtige Trainingsprozesse. Und gewissermaßen haben wir dann das gemütliche Klo noch, ja, Mädchen als gemütliches Klo, als Gefühlsregulation. Man kann Internetsexsucht, Pornografie auch so verstehen, dass ein Mensch gelernt hat, im Augenblick eines typischen negativen Grundgefühls gewissermaßen in seinem Gedächtnis abzurufen, jetzt sich mit einem sexuellen Ritual Pornos zu schauen oder zu erotisch zu chatten oder sexuelle Fantasien in Gedanken lange zu bewegen, dieses negative Grundgefühl kurzfristig in ein positives Gefühl zu bringen. Und manchmal braucht ein Mensch dann auch noch einen Auslöser, um überhaupt immer wieder in diese Mechanik reinzukommen. Aber manchmal ist es auch schon so automatisiert, dass negative Grundgefühle wie ein Auslöser einen Menschen dazu bringen, ah, du könntest doch mal wieder Pornos schauen. Und zugleich bewirkt aber das haben wir gerade schon bei den Effekten ein bisschen geschaut, dass wenn ich lange Jahre das tue, verändert das auch wiederum mich und das ganze System. Beispielsweise mein Gewissen verändert es, die Freiheit, wie ich mich auf meine Partnerin, meinen Partner einstelle. Vielleicht verändert es auch meine Präferenzen. Ja, die und die Vorliebe, es ist unwahrscheinlich, dass ich das lebe. Also habe ich eher das Alibi, Pornos zu schauen, weil nur dort kann ich diese Präferenz ausleben. Bisschen auch, dass zum Beispiel der Mensch häufig ein so schlechtes Gewissen hat, dass er sagt, oh, der Herr kann mich nicht gebrauchen. Wenn ich ein solcher Sünder bin, dann bin ich für die Nachfolge nicht geschickt und dieser unwürdig. Dann fühle ich mich schlecht, wenn ich in der Gemeinde bin. Tendenziell, ich will ja authentisch bleiben, gehe ich weniger dem Herrn nachfolgen oder in Gemeinde. Und hier gewissermaßen bewirkt die Versuchung auch nicht nur, dass Sexualität sich verändert, sondern auch die, ich sage es jetzt mal, geistliche Power von dem Menschen. Ja, das wird sicherlich ganz viele andere Themen auch betreffen. Ja, aber das schlechte Gewissen, der Teufel versucht uns auch zu Dingen und dann anschließend zu sagen, jetzt bist du aber nicht mehr in der Lage, dem Herrn zu dienen, du unwürdiges Gefäß, du. Und dann gibt es natürlich noch aktuelle Lebensumstände, in denen Menschen stehen, die teilweise viele negative Gefühle machen. Wenn ich zum Beispiel sehr oft frustriert bin, überfordert bin, sehr gelangweilt bin, umso mehr gibt es also Dinge, die dann hier negativ sind und dann ausgeglichen werden wollen. Manchmal gibt es auch noch einen Zweck dahinter, dass ein Mensch so etwas auch in sich lange Zeit zulässt, um einen anderen Zweck noch zu verfolgen. Beispielsweise sich zu rächen an sich oder an anderen. Beispielsweise auch, um ja nicht wichtige Nachfolge leben zu müssen. Denn solange ich ein Alibi in meinem Leben habe, gehe ich nicht evangelisieren. Und vom Evangelisieren habe ich so eine Angst, dann fühle ich mich doch eher als Sünder. Das wäre praktisch sozusagen der Zweck, der sekundäre Zweck eines Verhaltens. Und ich wollte das am Beispiel der Pornografie mal so versuchen zu entfalten, weil das wirklich, ich glaube, eine ganz böse Mechanik ist, wie etwas mir etwas anbietet, eine relativ rasche Bewältigung von einem unangenehmen Spannung und dann aber am Ende hohe Kosten mit sich bringt und in Bereiche ausgreift, die damit gar nichts zu tun haben. Und gewissermaßen hier ein Mensch am besten rauskommt, wenn er sagt, ich beginne jetzt hier Ausstiege einzubauen, ich schränke hier den Zugriff ein oder ich gehe anders mit Gefühlen um. Wenn ich merke, ich habe Langeweile, dann tue ich etwas, was mich begeistert. Organisiere Spieleabende oder was weiß ich mit Freunden. Oder aber eben auch, ich versuche an den Ursachen zu arbeiten, die in meinem Leben überhaupt vorliegen, dass ich so viele negative Gefühle habe. Und zugleich aber eben, ich versuche auch wiederum jetzt Nachfolge mehr zu leben und diese Logik umzukehren, dass die Nachfolge, die Präsenz Gottes in meinem Leben, das Dunkel mehr und mehr verdrängt, als die rückwärtige Logik, dass das Dunkel mehr und mehr das Licht verdrängt. Aber ich glaube schon, dass Menschen diesen Impuls haben, oft dieses Gleichgewicht irgendwie hinzubekommen, dass es authentisch wird, aber eben manchmal auch in einer Logik, die eher nicht dem Guten dient. Und zugleich zeigt es aber auch vielleicht Eltern, wie wichtig es ist, gut aufzuklären bei diesem Thema. Das ist eine böse Falle für Teenager. Das ist nicht so leicht zu durchschauen, wenn ich, sagen wir mal, unter 18, 19, 20 Jahre bin. Und hier brauchen Kinder tatsächlich und Jugendliche Schutz, Eltern, die ihnen das erklären und die auch einfach eine Mauer bauen, damit die Kindheit ohne Pornografie groß wird. Ich möchte jetzt nochmal auf diese Beziehung zu Gott hinweisen. Erinnert euch an diesen einen Pfeil bei der Nachfolge unten links, Beziehung zu Gott. Weil ich schon glaube, dass Medien eine Tendenz haben, in Konkurrenz und Wettbewerb zum dreieinigen Gott zu geraten. Und ich mag das kurz entfalten an so ein paar Beispielen, was wir vom dreieinigen Gott wissen. Durch den Geist haben wir Trost und auch Erinnerung. Er erinnert uns an alles, was Jesus den Jüngern beigebracht hat. Aus Christus haben wir Rettung, Heil, Frieden, Auftrag. Er beruft uns. Und er beruft uns, vor allem unser Leben zu geben. Was ist unser Leben? Vor allem unsere Zeit. Oder er ist auch der Friedefürst, er richtet Frieden auf. Ja, verschiedene Bereiche. Durch den Vater haben wir Versorgung, Identität und Berufung. Und in ganz vielen dieser Bereiche neigen PC und Handy in Bezug zu Spielen, besonders und Erotika. Als Quelle dieser Güter Raum in unserem Leben zu nehmen. Ja, zum Beispiel diese Städtespiele auf dem Handy, ihr kennt die vielleicht, da muss man irgendeine Stadt verwalten und irgendwelche Kasernen auf Level 40 aufrüsten oder sowas. Und dann dauert diese Aufrüstung vielleicht 20 Stunden. Und derweil kannst du irgendwas anderes entwickeln. Und die ganze Zeit musst du dich als guter Verwalter dieser Stadt bewähren und sie entwickeln. Und hier habe ich schon die Beobachtung, dass hier eine Art Berufung stattfindet und Auftrag, Zeit zu investieren und sich zu bewähren als so einer Verwalter. Wir könnten das Beispiel von gerade der Pornografie nehmen. Selbstbefriedigung und Pornografie hat oft den Versuch, etwa einen Mangel in meinem, meinem verletzten Psychezahn zu heilen oder aber auch mir einen Frieden zu geben auf emotionaler Weise, damit ich nicht mehr so gestresst oder was auch immer bin. Und wenn das natürlich Stück für Stück die primäre Quelle dafür wird, verdrängt es umso mehr Christus und seine Rolle als mein Friedensgeber. Und so könnten wir sicherlich an vielen Punkten schauen, wo genau tritt es in Konkurrenz. Damit will ich nicht immer alles gleich zu einem Götzen erklären, was neue Medien sind, aber in vielen dieser Bereichen erkenne ich die Logik eines Götzen, der Stück für Stück Raum greift im Leben derer, die ihm Aufmerksamkeit geben und ihm auch huldigen. Und insofern kannst du für dich einfach mal überlegen, gibt es Logiken, wo ich merke, dass ich zum Herrn lebe und zum Herrn surfe, tritt irgendwie in Konkurrenz zu so einer Logik innerhalb des Mediums. Und damit bin ich jetzt beim Gedanke 4, nähern uns jetzt schon so der Zielgerade, inwiefern hindert oder stärkt Mediennutzung meine allgemeine oder spezifische Berufung? Ist es ein Werkzeug zu gutem Zweck oder weniger? Und hier kann ich das bisherige Medienbashing nicht fortführen. Weil das fände ich unredlich, weil Medien können sehr wohl ein absolutes Werkzeug zu deiner Berufung sein. Nehmen wir einfach mal ganz einfacherweise das. Jesus sagt, wir sind Salz der Erde und Licht. Ja? Salz muss zerstreut werden, damit es wirkt. Salz kann verfaulen, ja, Salz kann schlecht werden, besonders in damaligen Zeiten. Salz sollte an die richtige Stelle kommen. An manchen Stellen stört das Salz eher. Und jetzt kannst du überlegen, okay, sorgen Medien dafür, dass ich als Salz in der gesellschaftlichen Suppe zerstreut bin oder besser an Ort und Stelle? Jesus gebraucht das Lichtwort, dass das Licht auf dem hohen Berg gestellt wird, damit es gesehen wird und nicht unter den Scheffel. Sorgen Medien dafür eher, dass ich als Licht mehr strahle oder weniger? Und es kann beides sein. Ihr als Jugend habt eine WhatsApp-Gruppe, ja, wo ihr euch organisiert, oder? Und das ist also, glaube ich, ein Mittel zum guten Zweck, um in Kontakt zu sein, Gebetsanliegen zu teilen, etwas zu organisieren. Das ist lichtfördernd. Zugleich aber beobachte ich, dass es innerhalb der Menschen, die noch oft kein Christ sind, Medien die Tendenz haben zur Verkapselung des Menschen. Dass sich der Mensch eher einkapselt, überhaupt weniger rausgeht, weniger miteinander gespielt wird. Filme werden allein bei Amazon Prime geguckt, anstatt mal Filmabende zu machen. Also in der Tendenz so eine Art Atomisierung des Menschen. Und das ist also eine Logik, die dem Salz, der Salzfunktion des Christen eigentlich zuwiderläuft. Dass wir als Christ automatisch salzen und strahlen, sobald wir zerstreut sind. Und ich glaube, es ist ein bisschen eine Strategie auch des Teufels war, diese Atomisierung der Gesellschaft voranzubringen, weil er das Strahlen und Salzen gar nicht verhindern kann. Und hier also können wir überlegen, sind vielleicht jetzt Medien für mich wieder ein Mittel, um in Kontakt zu Menschen zu kommen, das mehr zu schenken und, sagen wir mal, die Lumenzahlen meiner kleinen Lampe auch zu erhöhen. Ja, und an so einer Stelle gibt es beides. Meine Frau zum Beispiel, die ist, wenn sie die Kleine ins Bett bringt, ganz oft nebenbei, also sie schläft dann schon so halb, am Facebook und schreibt mit irgendwelchen Jugendfreundinnen. Und ich staune total über meine Frau, was die für Seelsorge im Facebook-Chat hinkriegt. Vor kurzem hat sich sogar eine bekehrt dadurch, in einer ganz anderen Stadt. Eine andere, die ist schwanger gewesen und der Vater wollte das Kind nicht und sie konnte die ganze Zeit für sie da sein. Ja, also wo ich wirklich gemerkt habe, sie hat Nachfolge online gelebt. Aber ich glaube, es braucht so eine bewusste Entscheidung oder so eine richtige Durchdrungensein-Haltung von Nachfolge, damit wir das tun. Insofern also hier kein Medienbashing an dieser Stelle. Du kannst sogar, was weiß ich, FIFA spielen und lädst die ganzen Klassenkameraden deiner Kinder ein. Und sagst, ey, es gibt noch was Gutes zu essen und du planst bewusst ein richtig gutes Essen, ein gutes Tischgebet und du fragst dir was aus und du sagst dir, was will ich denn heute vom Herrn weitergeben, wenn ich die ganze Bagage schon da habe. Ja, also diese Versuch es zu nutzen und ich glaube, da haben wir schon auch Möglichkeiten. Okay, zu guter Letzt möchte ich jetzt für Eltern ein paar Erziehungstipps sagen. Und damit schließt so die Predigt, weil das ist sozusagen ein praktischer Teil, der nur für Eltern jetzt gedacht ist. Und euch anderen bitte ich einfach um die Gnade, den Eltern diese 5 Minuten noch zu gönnen. weil ich schon merke, dass hier vieles sehr richtig gemacht wird und vieles auch sehr falsch. Das soll einfach so eine kleine kurze Inspiration sein. Das erste ist, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat hier recht gute Empfehlungen. Sie empfehlen, Kinder unter 3 Jahren sollten gar nicht fernsehen. Auch Computerspiele sind frühestens ab 4 Jahren geeignet. Vorschulkinder zwischen 3 und 5 sollten nicht länger als 1/2 Stunde fernsehen oder am PC spielen. Grundschulkinder zwischen 6 und 10 nicht länger als 1 Stunde fernsehen. Kinder unter 10 Jahren sollten nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen im Internet surfen. Ihr denkt vielleicht, boah, ganz schön steil. Aber tatsächlich das, was die sonst äußerst liberale BZGA empfiehlt. Und auch diese Tipps sind wertvoll. Lassen Sie Ihr Kind nur einmal am Tag fernsehen oder am PC spielen. Lassen Sie Ihr Kind immer nur eine Sendung anschauen. Sollte ein kindgerechter Film länger als 1 Stunde und teilen Sie ihn in Abschnitte. Probieren Sie ruhig einen fernsehfreien Tag in der Woche oder auch mal ein fernsehfreies Wochenende. Sicherlich wird jede Familie hier ihre eigenen Standards finden, aber es ist wirklich interessant. Das, was die Kindexperten empfehlen an Menge an Medienzeit pro Tag, ist exakt etwa die Hälfte, wie durchschnittlich Kinder und Jugendliche konsumieren. Also das ist relativ robust, dieser Befund. Also doppelt so viel, wie empfohlen wird, wird eher geschaut. Das Zweite, was ich als Gedanke wichtig finde, das hat Paula Bleckmann erarbeitet. Sie hat den Begriff der Medienmündigkeit geprägt. Und zwar hat sie die Beobachtung gemacht, dass oft der Begriff der Medienkompetenz stark gemacht wird als Gegenbegriff zur Mediensucht. Das ist aber trügerisch, weil Menschen, die sehr medienkompetent sind, sind sehr häufig süchtig. Medienkompetenz ist also eher, ich kann bestimmte Dinge mit Medien gut herstellen und ich kann Medien hinterfragen, aber ist nicht der Gegenbegriff zur Sucht. Und sie sagt, dieser Gegenbegriff, den hat sie selbst entfaltet, das finde ich sehr überzeugend, ist die Medienmündigkeit, dass der Mensch selber entscheiden kann, wie viel Zeit möchte ich investieren, wie viel Lebensenergie und welche Medieninhalte sind für mich und meine Lebensziele angemessen. Und das ist gewissermaßen so diese, achte drauf, wie du drauf baust, auf dein psychosoziales Wohlbefinden, wenn man so will. Und dann sagt sie, okay, kleine Kinder müssen erstmal die Sinnesorgane und die Bewegungen zusammenbekommen, viel krabbeln und spielen und ähnliches. Dann müssen sie Kommunikationsfähigkeit lernen. Ja. Dann irgendwann können sie malen und basteln und Produktionsfähigkeit. Und hier können sie von mir aus auch mal ein Hörspiel aufnehmen. Ja. Dann lernen sie irgendwann Medien auch zu hinterfragen, aufzunehmen, zu verstehen. Und dann wirklich kritisch zu reflektieren, was ist angemessen, was ist wahr, was sind die Ziele von Medienbetreibern. Aber das baut aufeinander auf und viele dessen, was diese Bereiche nutzt, sind eigentlich erstmal ohne Medien gewachsen. Ja, und insofern zum Beispiel sagt sie, das ist ganz interessant, Grundschulkinder medienkompetent zu machen, kann das Gegenteil bewirken von dem, was es eigentlich will. Weil es gerade die Zeiten reduziert, im Bereich von Verdrängungseffekte, die entwickeln, dass wir diese Grundlagen der eigentlichen Medienmündigkeit entwickeln. Was könnt ihr Eltern tun? 9 ganz knackige Tipps. Erstens, ich mache euch außer bei Pornos schon Mut, sich auf Medien einzulassen. Heißt, mal mitzuspielen, mal zu gucken. Wenn ihr keine Lust habt, das zu spielen, gebt ruhig mal den Namen des Spiels ein und tragt dann Let's Play bei Google ein. Und dann kriegt ihr so ein bisschen die Stimmung des Spiels mit. Und dann könnt ihr prüfen, passt das zu euren Erziehungszielen? Kettensäge, 3 Köpfe ab? Eher nein. Ja, also, und auch mal mitzuspielen. Ja, meine Eltern haben den Fehler gemacht, dass sie immer in so einer grundsätzlichen Anti-Haltung waren. Dann war ich auch nie in der Lage und frei, mit ihnen mal etwas zu besprechen, drumherum zu sagen, ich habe das und das gesehen, was kann ich jetzt machen? Weil immer alles nur schlecht ist. Ja, und insofern so ein bisschen Differenzierung würde manchmal helfen, dass Kinder auch mehr reden mit Eltern. Definieren Sie ruhig mal die Erziehungsziele. Was wollen wir eigentlich in unseren Kindern stärken? Wenn ihr dann eine Inspiration wollt, da habe ich so eine Checklist gemacht. Vorbild sein, intentional und beiläufig. Intentional heißt, ihr plant, dass Kinder bei euch zugucken. Beiläufig ist, sie schauen sich einfach Dinge ab. Das Beiläufige findet eh statt, das soll man hin und wieder mal reflektieren. Das Intentionale ist ein toller Trick. Intentional heißt, ich weiß, die Kinder gucken mir zu und ich verhalte mich entsprechend. Zum Beispiel, ich schaue Fernsehen, da kommt irgendeine sexuelle Werbung, Und ich fange an, laut zu denken als Vater. Muss denn immer alles mit Sex verkauft werden? Jetzt vergesse ich wieder nicht, wie die Frau aussieht die nächsten 5 Minuten. Man muss einfach auch mal sich schützen dürfen, was man sieht. Und schaltet man um. Ja, die Kinder waren dabei, haben die gesagt, okay, ich muss mich schützen. Ich verstehe, ja. Wenn sich selbst mein Vater schützen muss, dann muss ich mich ja noch mehr schützen. Und gewissermaßen, ohne dass man gewiss voll die Kinder voll gepredigt hat, haben die sich viel genommen. Regula Lehmann empfiehlt sehr stark auch die Gespräche im Zimmer neben den Kindern. Sehr laut. Gerade rund um Sexualerziehung. Das empfiehlt sie. Dynamiken an der dritten Person und an Modell gegebenenfalls sich selbst erklären. Kinder können oft und Jugendliche noch nicht so über sich selber reflektieren. Du hast einen Schüler sitzen und fragst ihn, worum hältst du dich bescheuert? Das kann er nicht sagen. Du fragst deinen Nachbarn, worum stört er die ganze Zeit? Er sagt, ja, der hat gerade Stress, da. Der kann sich super in den Mitschüler einfühlen, aber bei sich selbst hat er Tabula rasa, keine Ahnung. Ja? Und hier nun ist es sinnvoll, immer Kindern alles beizubringen an dritten Personenmodellen. Was kann denn ein Kind tun, wenn es im Internet etwas sieht, was ihm nicht gut tut und was es überfordert hat? Und dann kann das Kind sagen, ja, das könnte mit Mama reden oder mit jemand anderem. Ja, stimmt, das könnte schnell ausmachen. Was könnte ein Kind machen, wenn jemand ihm etwas zeigt, was es nicht sehen will auf dem Handy? Könnte schnell weggehen. Und dann kann man einfach, ja, du kannst auch noch das und das und das machen. Also am dritten Person kann man ganz vieles erklären. Und dann müssen wir eben manchmal auch Lösungsschritte modellieren und ihnen zeigen, hey, das und das kann man tun. Wenn du merkst, du kannst die Zeit nicht kontrollieren, mach's doch so. Mach dir eine Handyuhr immer noch in eine Viertelstunde. Wenn die klingelt, mach's dir aus. Spätestens beim nächsten Speicherpunkt. Plausibilität herstellen. Das, was ich euch versucht habe, gerade so ein bisschen zu erklären. Wie ist die Struktur des Menschen? Wie ist die Nachfolge? Wie ist der Zusammenhang zwischen Charakterentwicklung und neuen Medien? Das ist gewissermaßen die Sinnebene, das zu gestalten. Warum ist es eben wichtig, dass man nicht immer mit dem Klick etwas bekommt? Zum Beispiel im Buch erst blättern muss und sich dann reinbegibt. Das ist ein anderes Erleben. Schutzsoftware. Darf ich mal die Eltern fragen, wer von euch hat eine Schutzsoftware auf den Geräten zu Hause installiert und eure Kinder sind, sagen wir mal, unter 16 Jahre alt? Okay, das sind ungefähr 4, 5. Ich frage mal so frei, wer hat denn keine installiert? Okay, ich mache euch Mut. Fragt die sich gerade gemeldet haben. Was habt ihr installiert und wie? 2/3 des Kontakts zu Pornografie kommen unabsichtlich zustande im Alter von circa 11 Jahren. Ja, das heißt also, wenn wir es schaffen, gut Software zu installieren, kriegen wir da 2 Jahre geschenkt. Dann bin ich 13, 14, dann ist das schon ein bisschen anders gereift alles. Ja, also ich mache euch wirklich Mut, installiert einfach Kindersicherung oder Chico Browser, inzwischen heißt das ein bisschen anders, die Firma heißt Saalfeld, die macht das für 30 Euro, gibt es eine tolle Lizenz, vielleicht haben die anderen Eltern auch noch gute Ideen. Das ist ein neues Thema und ich glaube, wir müssen in Gemeinde auch hier voneinander lernen. Ihr könnt mal überlegen, ob ihr Diakonat Pornoprotektor einrichtet in Gemeinde. Ja. Da ist ein Räuber unterwegs und der klaut die Teens. Ja, das gilt aber nicht nur für Sex, sondern auch für Gewalt und andere Themen. Magersuchtseiten, die Magersucht verherrlichen, dass einem wirklich schlecht wird. Ja, also hier kann man schon viel tun. Mut dazu. 8 und 9. Achtens. Der Eberhard Freitag, der sagte mal, neue Mädchen sind oft wie ein sehr, sehr schöner Fisch in meinem Aquarium. Der sieht super aus, der macht richtig Spaß. Das Problem an diesem Fisch ist aber, es ist tendenziell ein Raubfisch und er ernährt sich sehr gerne von anderen schönen Fischen in meinem Lebensaquarium. Und ich kann diesen Fisch haben, ich kann mich daran freuen, aber der braucht eigentlich ein separates Aquarium, was ihm relativ klar zugewiesen ist und wo er nicht drüber hinaus darf. Und dann kann ich mich an dem freuen, ohne dass das andere in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das könnt ihr vielleicht mal für euch überlegen, ob das ein Bild ist, wo ihr sagen könnt, okay, das und das, diesen Raum kann es haben in unseren Familien und sehen und den reicht, Raum darf es nicht betreten. Ab 23 Uhr Smartphones in die Steckdose in der Küche, was auch immer. Und 9. schon früh auf den Charakter christlicher Nachfolge hin erziehen. Wenn euch Eltern das gelingt, dass die Kinder verstehen, dass sie Berufene sind, dass sie einen Auftrag in dieser Welt haben, dass sie die Zukunft des Reiches Gottes sind, dann werden sie auch eher überlegen können, hilft das, ist das förderlich und vielleicht auch früher merken, dass dann noch eine spannendere alternative Welt in dieser Welt ist als die virtuelle und das ist die himmlische. In diesem Sinne, der Geist Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Vielen Dank dir, Nikolaus, für dieses auch mal eine andere